Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
So, jetzt aber nochmal. Ich finde keinen Einstieg in die Folge. Irgendwie ist heute, mir ist nur gerade wirklich sehr danach, einfach ein bisschen drauf loszureden. Gerade eben ist eine Krähe hier nebenan. Also ich sitze hier irgendwo an einem Fußweg, irgendwo zwischen Feldern und einem Wäldchen. Irgendwo im Hintergrund hört man immer eine Autobahn rauschen. Das ist einfach Köln. Wenn man nicht irgendwo im Hintergrund Autos hört, dann ist man nicht in Köln. Oh, und gegenüber von mir sitzt eine Schnecke. Direkt in meinem Blickfeld kriecht ein Stamm hinauf. Ich frage mich, wie weit was die Schnecke vorhat, wie hoch sie kommen will. Ich werde das jetzt mal beobachten im Lauf dieser Aufnahme, wie weit sie kommt, die Schnecke. Ich werde euch berichten, falls ich dran denke, ob sich die Schnecke dürfte jetzt ungefähr, sagen wir mal, das könnten schätzungsweise von hier aus 5 Zentimeter über Null, also über dem Boden, nicht Null. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe liegt eigentlich Köln? Auf welcher geografischen Höhe? Das muss ich mal bei Gelegenheit rausfinden. Hätte ich ein Auto, wäre da ein Höhenmesser. Mein Vater, ganz stolz, irgendwann mal in seinem Auto den Höhenmesser eingestellt, weil das für ihn wichtig war, auf welcher Höhe er war. Ich habe immer nach einer Uhr gesucht, wenn ich dann bei ihm im Auto sitze und wollte wissen, wie viel Uhr das ist. Das hat er nicht gebraucht, er hat ja eine Armbanduhr gehabt. Und ich habe verzweifelt immer auf dieses Armaturenbrett geschaut und habe dann nur rausgesehen, auf wie viel Meter Höhe wir gerade sind. Das war mir dann nicht so wichtig, aber jetzt habe ich eine Armbanduhr. Wenn ich aufs Navi geschaut habe, dann stand da auch nur die Zeit, zu der wir ungefähr ankommen. Das heißt, man konnte ungefähr abschätzen, wenn man wusste, man ist um so und so viel Uhr losgefahren und wird um 17.27 Uhr voraussichtlich am Ziel ankommen, dann hatte man so eine ungefähre Schätzung eines Zeitraums zwischen Abfahrt und Ankunft, wann man sich befindet, wo in der Zeit. Das hat etwas herrlich Zeitloses. Man konnte das dann vielleicht, wenn man mathematisch begabt ist im Kopfrechnen, ausrechnen, die zurückgelegten Kilometer und alles. Aber das derlei Dinge liegen mir nicht. Die Schnecke bewegt sich interessanterweise tatsächlich. Ich habe das Gefühl, die sitzt wirklich fest. Man sieht ja, ob Schnecken einen Weg zurücklegen, aber da ist auch keine Schleimspur zu erkennen. So viel kann ich schon von hier sehen. Aber die Schnecke selber bewegt den Kopf. Vielleicht frisst die was von dem Baum, von der Rinde ab. Unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Sie war Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Jawohl, jetzt frisst diese Schnecke die Rinde auf. Das kann sein, vielleicht hat sie vor den Baum. Naja, okay, wären wir nicht albern. Sei doch mal nicht albern. Wer hat denn das gesagt? Jetzt sind sie mal nicht albern. Eine Krähe vorhin. Genau, hier vorhin saß dann irgendwo hier im Gebüsch oder auf dem Feld. Wahrscheinlich eher drüber auf dem Feld. Ich habe sie fliegen und flattern gehört. Boah, die Schnecke hat einen Sprung aber getan. Schaust du mal kurz nicht hin, schaust du mal kurz in eine andere Richtung. Auf einmal fängt die Schnecke an, hier sich zu bewegen. Das ist mindestens 2 Zentimeter, ich sag euch. Und zwar in den letzten Sekunden. Diese Schnecke darf ich nicht aus den Augen lassen. Aha. Ich bin... Was ist denn hier gerade passiert? Das hättet ihr sehen müssen. Ich habe gerade das eigenartigste Beispiel an Hundeerziehung erlebt, das ich seit langem gesehen habe. Hier sind ja viele Jogger und Joggerinnen unterwegs oder SpaziergängerInnen mit ihren Hunden. Und gerade kam hier eine Joggerin mit ihrem Hund, ein kleiner, grauzotteliger, ich würde mal sagen, Terrier-Mischling, wahrscheinlich wirklich ein Mischling, Ich habe kein Halsband erkennen können, aber wahrscheinlich hat man das unter den Zotteln nicht gesehen, denn ich nehme an, dass der Hund schon ein Halsband hat. Vielleicht hat er aber auch sein Geschirr sonst um. Auf jeden Fall keine Leine. Der Hund, ich verfolge das jetzt gerade mit dem Blicken den Weg hinunter, scheint gut zu folgen. Also möglicherweise ist es nicht notwendig. Das ist ja etwas, was ich neulich schon im Podcast gesagt habe, die Hunde, die unerzogenen Hunde in Köln. Der Hund kam auf meine Seite des Weges und was ein freundlicher Hund war, ist mir das vollkommen egal. Gerade eben kurz vorher kam auch noch eine andere Hundehalterin mit einem Husky. Und wenn ich merke, der Hund kommt auf mich zu und ist einfach nur neugierig und freundlich. Also ich, wie gesagt, Hunde kann ich lesen, zumindest so weit, dass ich erkenne, ob ein Hund aggressiv ist oder knurrt oder so, und der gerade nicht. Und dann lächle ich freundlich. Weniger für den Hund, dem das wahrscheinlich egal ist, den interessiert mehr, wie ich rieche, sondern für die Hundehalterin, die das schon von Weitem sehen konnte, dass ich dem Hund freundlich zulächle und der sich interessiert, mich umschaue, was der Hund da hinter mir macht, damit die jetzt nicht unter dem Stress gerät, den Hund direkt zu sich rufen zu müssen, weil das ja für sie auch unangenehm ist. Dann hat die mir freundlich zugelächelt, aber die Joggerin gerade eben hat was ganz anderes gemacht, weil der kleine Hund, wirklich, wirklich klein, also sagen wir vielleicht doppelt so hoch wie ein Dackel, zu mir rüberkam, hat sie kurz angehalten, sich zu dem Hund rübergebeugt, ihn geschubst und auf dem Weg herumgerollt, damit der rollend sich von mir wegbefindet. Das hat den Hund auch überhaupt nicht gestört. Der war nicht verunsichert, hat auch nicht den Schwanz eingekniffen. Der war dann auch ziemlich verdreckt, weil der Weg echt ein bisschen dreckig ist. Ist der dann wieder aufgerappelt, ist auf der anderen Seite des Weges einfach weitergelaufen. Aber dieser Moment, wo sie einfach runtergreift und den Hund umschubst und über den Weg rollt, ich war so perplex, ich konnte nicht mal loslachen. Also das war ein wunderschöner Anblick. Fantastisch. Heute wird es wieder tierisch, merke ich gerade. Die Schnecke, die jetzt schon wieder mindestens eine ganze Schneckenlänge zurückgelegt hat. Ich bin beeindruckt. Das ist eine Rennschnecke, nur viel kleiner als die aus Phantasien. Und der Hund und die Krähe gerade, die Unheil verkündend gegräht hat. Wenn man dann so da sitzt, wie ich gerade hier sitze, oder auch wenn man nicht sitzt, wenn man steht, das geht im Stehen wahrscheinlich auch. Ich kann das jetzt gerade nicht so sagen, weil ich gerade gesessen habe. Also empirisch möchte ich sagen, sitzen. Aber theoretisch bin ich sicher, dass es im Stehen. Ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Merkt ihr das eigentlich? Ich ist ein Scheißrede. Die Krähe. Dieses Geräusch, wenn eine. Der Ruf einer Krähe. Zusammen mit dem Wind, der hier durch die Bäume rauscht, könnt ihr wahrscheinlich hören, das hat, wenn man dann die Augen schließt, selbst wenn man die Augen nicht schließt, dann fühlt man sich wie, dann sehe ich vor mir eine schottische oder norwegische Steilküste. Rauschende, norwegisch, denn ich denke dann an Odin mit seinen Krähen, Hunin und Munin, Fugin und Putin, ich weiß nicht, wie heißen denn die Krähen von Odin, heißen die überhaupt Munin, Unin, Fugin, Tunin, tu nicht gut. Ich möchte seine Krähe tu nicht gut. Ich möchte Gott sein anstelle des Gottes. Krähen sind einfach fantastische Tiere. Raben, generell Rabenvögel, sind großartige Tiere. Wirklich intelligent und schön vor allem. Diese großen schwarzen Vögel mit den großen Köpfen und diesen großen starken Schnäbel und die Proportionen, die weiten Flügel. Aber dieser Ruf, dieses raue Krächzen, dieses hohle, wirklich unheilverkündende Schreien, Nein, nein, der Hund, das ist ein neuer Hund. Und ich dachte für einen Moment, er hat die Schnecke entdeckt und wird sie verschmeißen. Jetzt muss ich schauen, dass der Hund hier vorbeikommt, ohne die Schnecke zu erkennen. Ja, ja, der Hund. Oh, die Schnecke ist nochmal davongekommen. Der Hund ist weitergegangen. Glück gehabt, Schnecke. Das wäre mir ganz schlimm, wenn die Schnecke das nicht geschafft hätte. Onan, der Zerstörer, nein, Odin, Thor, und schon wieder zwei Hunde hier, es nimmt kein Ende, die biegen ab. Ziegen, Thors Ziegen, das ist mir neulich auch in Lindenthal, in den Tierpark auch aufgefallen, als ich an die daran dachte, wie sehr mich Tiere, Zwiere, jetzt nochmal von vorne, wie sehr mich Ziegen oder diese eine Ziege an Zwergen erinnert. Ich finde das auch faszinierend, dass in der nordischen Mythologie Thor, der Donnergott, in einem Wagen über den Himmel braust, der von, ich glaube, zwei oder mehreren, aber auf jeden Fall sind es Ziegen, gezogen wird. Ziegen, ich glaube Ziegenböcke. Das stelle ich mir toll vor. Ich frage mich dann auch immer, ob ich mir dabei kleine, normal große, gedrungene Ziegen vorstelle, dass der Donnergott halt in einem Streitwagen gezogen wird, der nicht von riesigen Rössern, so wie die großen weißen Rösser mit den goldenen oder schwarzen Mähnen, die in der Ilias vom griechischen Helden den Streitwagen des griechischen Helden Achilles gezogen haben. Was war Achilles? Also, die hatten alle ihre Rösser, die von den Pferden von Gott Poseidon, aus der poseidonischen Pferdezucht abgestammt sind. Aber Ziegen finde ich irgendwie viel besser. Da müssen wir uns einen großen Streitwagen kräftig vorstellen. Und davor sind einfach zwei kleine gedrungene Ziegen. Das finde ich toll. Die ziehen diesen Karren, den stelle ich mir dann auch etwas kleiner vor, sodass das Odin da jetzt so die Brüstung ihm vielleicht nur bis zu den Knien geht. Und vor ihm zwei Ziegen, die das aber im gestreckten Ziegengalopp machen. Ich meine, Ziegen in der belgischen, franco-belgischen Comicserie Johann und Pfiffikus, wenn ihr das vielleicht noch kennt aus eurer Kindheit, ist der Held Pfiffikus reitet auch auf einer Ziege, auf einer schwarzen Ziege. Ich glaube, Lotemie heißt die Ziege, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht sind es ja auch gewaltige Riesenziegen, groß wie die größten Streitrösser, die diesen Wagen ziehen. Feurige Ziegen mit dampfenden Nüstern und Feuer in den Augen und kriegerischen Gebrüll und Geblöke. Könnte ja auch sein. Gestern war ich im Zoo. Gestern habe ich es endlich geschafft, in den Zoo zu gehen. Ohne Schulklassen. Jawohl, yay, endlich mal keine Schulklassen. Natürlich hat es dann genau an dem Tag geregnet und ich, Idiot, habe noch einen Regenschirm rausgelegt und den zu Hause vergessen. Und dann muss man irgendwo rumstehen unter Bäumen oder irgendwelchen Vordächern. Ich wollte dann auch nicht einfach wieder gehen. Jetzt bin ich im Zoo und ich habe es geschafft, keine Schulklassen. An der Stelle Grüße an Stocksi. Ja, es ist mir, weiß ich noch, ich muss das mal richtig stellen. Ja, ich weiß, im Kölner Zoo, generell in Städten mit einem Zoo, ist der Zoo nicht nur ein beliebtes, weil einfaches Ausflugsziel für Wandertage, Klassenfahrten, also nicht Klassenfahrten, sondern Klassenwandertage. Klassenfahrten sollten dann doch ein bisschen was Größeres machen, weiß nicht, Berlin oder London oder wohin immer Klassenfahrten dann auch gehen im größeren Rahmen. Aber so ein Wandertag, klar, es ist mir klar, dass das stimmt auch. Also nein, es ist mir klar, was Stocksi mir da auf Twitter gesagt hat. So eine Klassenfahrt sollte einen pädagogischen Sinn haben, einen pädagogischen Wert haben. Und das ist dann unter Umständen der Zoo einfach besser geeignet als die zig wievielste Fahrt in die Altstadt, um irgendwelche historischen Dinge abzuarbeiten. Vor allem, hallo?
Warum, was bei euch denn nicht geklappt
ist? Vor allem so kurz vor den Ferien, und das waren ja jetzt die letzten Tage vor den Ferien, da ist mir auch klar, dass Schüler da keine Lust mehr haben, sich irgendwelche drögen Vorträge über den Kölner Dom oder die Ausgrabungsstätte der Moscheen oder sonst was anzuhören, und da ist keiner mehr zu bereit. Es ist ja überhaupt schon erstaunlich, wenn die Teenager überhaupt zu irgendwas bereit sind, sich dann das anzuhören. Es sind immer noch Teenager, und in der Gruppe ist die, naja, ich schwamm drüber. Und da ist der Zoo natürlich fantastisch gut geeignet. Es kann sich alles schön verlaufen in dem Zoo. Es muss man schon mal keine Angst haben, dass die irgendwo groß verloren gehen. Es ist auch keine so allzu große Gefahr, dass sie in irgendein Löwengehege fallen. Man traut den Schülern dann doch so viel Intelligenz dann gerade noch zu, dass sie da nicht rumklettern und Mutproben machen, dem Löwen das Futter zu stibitzen oder sowas. Und ich bin ja auch wirklich ein großer Verfechter von Zoos in der ganzen Zoo- oder Nicht-Zoo-Debatte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten Argumente, die ich aus der Anti-Zoo-Fraktion in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren, seit ich hier in Köln bin und meine Zoo-Jahreskarte habe, um da hauptsächlich zum Zeichnen hinzugehen, gebe ich zu. Was ich da gehört habe, ist, zu 90% sind das eher die Einwände gegen Zoo-Tierhaltung. Die sind, wie sollen wir sie nennen, historisch. Die stammen aus der Argumentenkiste von gegen Zoos aus, sagen wir mal, der spätes 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ganz sicher nicht viel später. Das sind Argumente von Leuten, die nicht in den Zoo gehen. Tiere sollten nicht in Käfigen gehalten werden, nur damit sie von Leuten begafft werden können. Ehrlich, hat ihr schon mal im Zoo irgendwann in den letzten 20 Jahren? Also, naja. Es gibt sicher auch noch solche Zoos. Und gerade in Deutschland würde ich mal sagen, legen die Zoos mittlerweile einen hohen Standard darauf, auf dass die Tierhaltung so artgerecht oder schonend und stressfrei für die Tiere ist wie möglich. Aber es gibt es auch immer noch. Ich habe vor ein paar Jahren in Belgien, in Antwerpen, da bin ich fast rückwärts rausgegangen aus dem Zoo, weil ich wirklich geschockt war. Da habe ich zum ersten Mal seit bestimmt das letzte Mal, als ich das in Deutschland in einem Zoo gesehen hatte, dass Tiere wirklich in so einem Glaskasten gehalten wurden, wo eine Länge von 4 Metern und eine Tiefe von maximal 2 Metern hatte. Das ist, ich glaube, in Deutschland habe ich das zum letzten Mal im Frankfurter Zoo gesehen, irgendwann Anfang der 90er. Das macht man einfach heute nicht mehr. Und in Antwerpen habe ich das immer noch gesehen, und das vor ein paar Jahren. Da war ich wirklich geschockt, und da habe ich das Argument sehr gut verstehen können. Aber gerade hier der Kölner Zoo, die geben sich so viel Mühe. Die bauen jetzt eine große Afrika-Anlage für Spitzmaulnashörnern, Antilopen und Giraffen. Das ist wirklich eine große Anlage. Das ist dafür die Leute, die den Kölner Zoo kennen. Dort, wo bis vor kurzem noch die Büffel, die Bisons und die Wiesente waren, diese schönen Blockhäuser, diese großen dunklen Blockhäuser mit den Geländen davor, die ich jetzt auch sehr die Häuser stehen noch, die bleiben auch, die sind wahrscheinlich auch unter Denkmalschutz, wie so viele von den Bauten im Kölner Zoo. Aber zum Beispiel, aber ich meine, das alte Elefantenhaus steht auch unter Denkmalschutz, aber das sind jetzt auch schon seit bestimmt 20 Jahren oder so die Elefanten nicht mehr, sondern die haben eine große Elefantenanlage, die wirklich vorbildlich ist, fantastisch, das neue Elefantenhaus ist riesig und die Außenanlage ist groß und die Elefanten werden da kontaktfrei gehalten. Das heißt, die haben die nicht wie in anderen Zoos, also da gibt's, das ist nicht einheitlich, das macht, man wird von Zoo zu Zoo auch in Deutschland verschieden gemacht, aber ich finde das Vorgehen hier besser, dass die Elefanten nicht direkt in Körperkontakt mit den PflegerInnen oder TierärztInnen kommen können, sondern dass immer ein Zaun oder Barriere ist, dass die aber auch auf gewisse Reize reagieren, zum Beispiel ein Target, das ist oft ein Ball an einer Stange, wenn der an einer bestimmten Stelle im Zaun gehalten wird, dann hat der Elefant gelernt, das Bein zu heben, dass man zum Beispiel die Füße untersuchen kann oder so, für medizinische Untersuchungen. Das klingt jetzt erstmal blöd, als ob der Elefant abgerichtet wird, Kunststücke zu vollführen. Es ist aber tatsächlich die angenehmere Variante, als wenn der Elefant direkt von Tierpflegepersonal, von den Menschen gehandhabt werden kann. Habe ich mir sagen lassen. Also und die neue Anlage ist jetzt auch so, dass die Büffel werden irgendwo anders hin verbracht. Wir haben zu Hause in einem anderen Zoo gefunden, wie man das so schön sagt. Das finde ich sehr schade, weil ich die wirklich, wirklich, wirklich mochte. Die habe ich vor allem wahnsinnig gerne gezeichnet. Aber man geht mittlerweile einfach dazu über, nicht mehr so viele verschiedene Tierarten wie möglich in ein Zoogelände zu packen, sondern größere Areale für die Tiere zu schaffen, in denen die mehr Bewegungsspielraum haben. Und das heißt, dort, wo früher auf einer Anlage, auf der früher Giraffen, Antilopen und eben Wiesende und Bisons nebeneinander waren, ist jetzt eine Anlage, die offener ist, wo die Nashörner sehr viel Platz haben, wo die Antilopen auch auf den Nashornbereich durchgehen können, die Nashörner aber nicht auf den anderen Bereich. Und in dem anderen Antilopenbereich werden dann weiterhin auch die Giraffen bleiben. Also es ist mehr Freilauf, mehr Platz für die einzelnen Tiere. Und es ist wird eine sehr schöne Anlage. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Und was dann in der Nashornanlage zu sehen ist, die sich auf der Rückseite des alten Elefantenhauses befindet, das, ja, da bin ich auch schon gespannt, was da ist. Wahrscheinlich dann wieder Schafe oder sowas. Naja. Gestern ist der erste Ferientag gewesen. Vorgestern war der letzte Schultag. Ich wollte tatsächlich vorgestern schon in den Zoo. Ich hatte einfach gerade richtig Bock in den Zoo. Mir fällt momentan zu Hause ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich muss gerade eine Entscheidung treffen, wie es jetzt mit meiner Krebsbehandlung weitergeht. Operation oder Bestrahlung. Alles momentan ein bisschen schwierig. Die Immuntherapie schlägt nicht mehr so gut an, wie es wünschenswert wäre. Und die Nebenwirkungen sind einfach ganz furchtbar. Da muss ich was ändern. Und jetzt bin ich am Überlegen, nach dem letzten CT, ich sitze auch gerade wieder so unbequem. Das ist auch eine der fiesen Nebenwirkungen der Immuntherapie, ist Hautreizungen. Das heilt nicht mehr ab. Ich habe jetzt mein Medikament 10 Tage ausgesetzt, damit die offenen Wunden stellen. An meinem Gesäß, ich sag's mal ganz deutlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal, mein Arsch blutet. Meine Seele blutet mir, mein Herz blutet, meine Seele und mein Arsch, dass die abheilen können. Aber sogar mit Cortisonsalbe und 10 Tage die Medikamente aussetzen, ist das nicht abgeheilt. Und das wird so schnell auch nicht abheilen. Das ist schon eine ganz fiese Geschichte. Und da die Metastasen, die in den beiden Lymphknoten, in den befallenen, wieder weitergewachsen sind, nicht dramatisch gewachsen, nicht so, dass jetzt die Alarmglocken losgehen. Es sind auch nach wie vor keine neuen dazugekommen. Und das jetzt schon, seit ich die Immuntherapie begonnen habe. Was ein gutes Zeichen ist, Da sind sich auch alle einig und da stimme ich auch zu, denn wenn da jetzt mehr Krebs im System wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, wenn die Metastasen tatsächlich, die da sind, wachsen, dass auch neue Metastasen dazukommen würden. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass mikroskopisch kleine Vorkommnisse, die man in der Bildgebung, also durch die Bildgebung, durch die CT, durch das, die Computertomographie, die nicht erkennen kann, einfach weil sie zu klein sind, es ist unmöglich, also da kommt man an die Grenze an die technischen Grenzen, dass die tatsächlich deswegen nicht ausbrechen und nicht wachsen, weil die Immuntherapie sie unter Kontrolle hält. Das ist durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch, es ist aber auch ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass außer diesen zwei Metastasen befallen, die eben im Makrobereich zu erkennen sind, sonst nichts ist im Lymphsystem. Dass das Lymphsystem wirklich nur an diesen zwei Stellen befallen ist und sonst nicht. Und wenn ich die operieren lasse, besteht durchaus eine Aussicht, dass die dann auch weg sind, dass das dann der Krebs auch entfernt wurde und ich vielleicht dann wieder für ein paar Jahre Ruhe habe, dass ich für immer davon Ruhe habe, das glaube ich mittlerweile wirklich nicht mehr, aber wer weiß. Und dann könnte ich die Immuntherapie absetzen. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt die Operation machen lasse. Die Immuntherapie wird dann abgesetzt und sonst keine systemische Nachbehandlung. Deswegen ist gerade Bestrahlung auch im Gespräch, weil dann kann es halt passieren, dass der mikroskopisch kleine Krebs, der da ist, eben nicht mehr durch irgendwas kontrolliert wird, nämlich durch das Medikament, durch die Medikamente der Immuntherapie und dass dann mit etwas Pech das ins Kraut schießt, puff, und aufblüht. Das ist so das, was ich jetzt befürchte. Und ganz ehrlich, mich operieren zu lassen, aber dann die Immuntherapie weiterzumachen, obwohl die großen Brocken alle entfernt sind, den Irrsinn, den will ich mir nicht antun, weil eine Operation, und das ist schlimm genug, mir tut die OP-Narbe heute wieder besonders weh. Und das ist jetzt fast 1,5 Jahre her, dass ich da operiert worden bin. Und das tut mir jeden Tag, habe ich Schmerzen da. Das ist hier auf der linken Seite, ein Stück unterhalb der Achsel. Das ist unangenehm, um es mal gelinde auszudrücken. Und wenn ich mir jetzt eine weitere große OP-Narbe, ich weiß nicht, wo die dann da reingehen müssen, ob das wieder links von der Seite durch die Rippen hindurch oder ob das mehr von vorne in den Brustkorb gemacht wird, ich weiß es nicht. Das muss ich halt auch noch mit einem Chirurgen oder Chirurgin vorbesprechen. Und dann aber trotzdem weiter Immuntherapie, also Doppelbelastung, was die Nach- und Nebenwirkungen angeht. Nein, das wäre Irrsinn. Auch möglich, im Raum steht das gerade, wäre statt einer OP eine Bestrahlung zu machen. Das ist alles gerade noch komplett alles frisch, da ist nichts gesagt. Das wird jetzt einem Tumorboard vorgelegt, die ganze Angelegenheit. Und dann ist das... wird das, denke ich, muss man einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich denke auch nicht, dass ich das jetzt in den nächsten paar Wochen, Tagen, Wochen machen werde. Ich habe jetzt im Juli erstmal Urlaub. Also ich bin krankgeschrieben, so gesehen arbeite ich nicht eigentlich. Könnte man meinen, habe ich immer Urlaub. Aber tatsächlich habe ich jetzt im Juli zum ersten Mal seit Ostern einfach mal fast drei Wochen am Stück zwischen zwei Infusionstherapie-Terminen, wo ich keine Termine habe, wo ich, glaube ich, einen Termin, einer Physiotherapie-Termin, den konnte ich absagen. Ansonsten war mal nix, keine Untersuchungen, kein Krankenhaus, keine Beratungstermine, keine Anträge, die ich ausfüllen musste. Das ist gerade alles ausgefüllt und ich habe einfach mal eine Pause und kann hier raus aus Köln, meine Eltern besuchen. Das sind schon die einzigen Urlaube, die ich überhaupt noch machen kann, weil ich mir keine anderen mehr leisten kann. Aber auch ganz ehrlich, weil ich nichts anderes mehr machen will. Ich habe jetzt nicht vor, in den Flieger zu steigen und wer weiß Gott wohin fliegen. Allein der Stress, irgendwo hin zu verreisen, wo ich mich nicht auskenne, ist mir momentan einfach schon viel zu viel. Ich bin dazu sehr Stubenhocker dafür, als dass ich mich jetzt gerade auf das Abenteuer einlasse, an irgendeinen unbekannten Ort zu verreisen. So sehr ich auch gerne irgendwo bin, wo ich was Neues entdecken kann. Wenn ich erstmal dort, wo immer dort ist, angekommen bin, dann liebe ich das, irgendwas Neues zu entdecken. Andalusien war großartig, Griechenland, alles Mögliche. Also ich finde das ganz toll, es macht mir auch wirklich dann Spaß. Aber da hinzukommen, bis ich erstmal da angekommen bin, und das ist ein Albtraum für mich. Das ist wirklich so schon Stress genug. Gerade im Moment ist die Vorstellung wirklich ein Albtraum. Das kann ich und will ich mir nicht antun. Noch dazu verreisen ist ohnehin für mich immer noch ein Problem. Das Blöde ist, ich habe kein Auto. Ich fahre also mit der Bahn. Ich habe mir jetzt den Luxus gegönnt, vor einer Weile mir meine Bahncard von zweiter Klasse auf erster Klasse das war ein, glaube ich, von einem Weihnachtsgeschenk habe ich mir das gegönnt, um zu buchen, weil erster Klasse Abteile halt nicht ganz so voll sind und man die Möglichkeit hat, was habe ich denn hier? Was in meinem Gesicht? Die Schnecke ist, die ist schon einen halben Meter hoch, den Stamm mindestens. Irre. In so einem Erstklassartikel kann man halt auch alleine sitzen, ohne dass jemand neben einem sitzt. Und das ist alles dann noch etwas weniger stressig. Und ich brauche das gerade. Ich will einfach mal raus hier und 3 Wochen bei meinen Eltern, ein bisschen Ausflug in die Gegend. Wir können noch nicht mehr größere Reisen machen, weil ich nicht so lange im Auto sitzen kann. Die 2,5 Stunden im Zug, die werden schon unangenehm. Obwohl ich jetzt hier auch gerade auf der Bank sitze, ich habe mehrere Kissen und Polster dabei. Wenn ich erstmal sitze, geht's einigermaßen. Wenn ich eine Position gefunden habe. Und jetzt gerade im Moment, der Vorführeffekt kneift es wieder und zwickt und brennt. Aber dann geht das. Was nur das Blöde ist, wenn ich zu lange an einer Stelle sitze, ohne mich zu bewegen, dann schlafen mir ständig die Beine ein. Richtig schmerzhaft. Also das ist auch so was momentan ein großes Problem ist, dass ich ständig die Füße und Beine einschlafen und es ist der Horror, wenn da erstmal dann wieder Leben in die Beine kommen muss. Ich weiß nicht, ihr kennt das Gefühl ja auch alle. Ihr wisst, das ist nicht einfach nur ein sanftes Prickeln. Manchmal ist es nur ein sanftes Prickeln, aber manchmal tut das richtig höllisch weh. Naja, auf jeden Fall, die Zeit, die jetzt halt dazwischen ist, die können wir uns nehmen, um das nochmal aufzuschieben. Das muss ja ohnehin erstmal einem Tumorboard vorgestellt werden. Ich möchte dann, wenn ich in Würzburg bin, wahrscheinlich auch die Gelegenheit nutzen für eine Zweitmeinung und dann da nochmal ein Gesprächstermin. Und dann werde ich Ende Juli, Anfang August weitersehen, was dann passiert. Mit ein bisschen Glück ist es vielleicht dann auch wirklich im Herbst soweit, dass ich erstmal aufatmen kann. Ob ich dann wieder sofort arbeiten kann, das bezweifle ich. Gerade wenn es auf eine OP hinausläuft, bestimmt nicht. Naja, auf jeden Fall. Deswegen hat es mich die letzten Tage ein bisschen nach draußen getrieben aus der Wohnung. Ich wollte nicht zu Hause rumhocken. Und deswegen wollte ich eigentlich vorgestern in den Zoo. Ich hatte nämlich wirklich, ich habe das ernst genommen, Stoxi, liebe Stoxi, was du geschrieben hast. Klar, letzte Schultage, die gehen deswegen in den Zoo, weil es einfach ist, weil es angenehm ist. Ich wiederhole das gerade nur nochmal. Ich habe es alle schon gesagt. So schlecht ist mein Gedächtnis auch nicht, dass ich das nicht weiß. Aber ich dachte wirklich, am letzten Schultag, da gehen die nicht in den Zoo. Da habe ich mich geirrt. Es war ein Irrtum. Ich bin vorgestern zum Zoo. Ich bin irgendwann im Lauf des Vormittags, so kurz nach 10, von zu Hause aufgebrochen. Gehe raus vors Haus, schließe mein Fahrrad auf und sehe gegenüber auf der anderen Straßenseite eine große Schulklasse, Grundschüler, in die Eisdiele stürmen. Und habe mich gefreut, weil ich gemerkt habe, guck mal, die kriegen gerade von ihrem Lehrer Eis spendiert. Und nichts kann die Liebe zu einem Lehrer schneller hochschnellen lassen als ein spendiertes Leckeis. Das kenne ich noch. Das haben unsere Lehrer nämlich auch immer gerne mal gemacht, dass wir mal ein Eis spendiert bekommen haben. Ich weiß nicht mehr, wer diese Lehrer alles so im Einzelnen waren, weil die Liebe auch nicht ewig angehalten hat. Spätestens bei der nächsten Klausur oder Abfrage war die Liebe ganz schnell wieder verpufft. Aber in dem Moment haben wir unsere Lehrer und Lehrerinnen innig und abgöttisch geliebt, was so ein bis zwei Kugeln spendiertes Eis. Und selbst wenn man ein gieriges Kind war, das es gewohnt war, mindestens 3 bis 4 Kugeln auf einmal zu bekommen, ob man dann nur eine bekommen hat, war das trotzdem diese eine Kugel Eis, diese eine Kugel Leckeis, die man da spendiert bekommen hat, die war wertvoll, die war ein Schatz, die war ein Genuss, die war das Größte, das man bekommt. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Es war sogar so, wir haben bei einer Gelegenheit, und ich glaube, das müsste Grundschule gewesen sein, konnten wir noch nicht mal aussuchen, was wir für Eis bekommen konnten, weil das irgendwie so der Deal war, wir kriegen 2 Kugeln Eis und haben irgendwas gekriegt. Es war also irgendwas, was ich, glaube ich, noch nie vorher gegessen hatte. Es müsste sogar Pistazie gewesen sein. Es war Pistazie und weiß nicht was, irgendwas anderes. Und das war das erste Mal, dass ich Pistazieneis gegessen habe und das nie vorher probiert habe. Und ich war erstmal total, sagen wir mal, diplomatisch fasziniert von dem Geschmack, der mich als Kind eigentlich also nicht direkt abgeschreckt hat. Aber ich wäre nie im Leben drauf gekommen, sowas von mir aus zu essen. Kinder sind halt nicht so. Die essen nur das, was sie kennen und das ist was Neues. Aber wir haben das spendiert bekommen. Es war ein geschenktes Eis und nicht geschenkt von den Eltern. Das ist dann kein Geschenk, auch von den Großeltern. Da gehört sich das einfach so, sondern es war ein Geschenk von einem Lehrer. Also gewissermaßen erst in der Schülerideologie und in internen politischen Topografie vom Feind. Natürlich nicht der Feind. Die Schülerlogik sieht das natürlich so. Hier sind wir, dort sind die anderen, die Lehrer. Und der Lehrer oder die Lehrerin hat uns dieses Eis spendiert. Und das war ein fantastisches Eis. Das war, in dem Moment war mir klar, dieses Eis, selbst wenn es ein Eis ist, das viel zu wenig war, weil ich so ein gieriges Vierkugelkind war ich nämlich, und es niemals das Eis war, das ich genommen hätte. Und ich glaube, die zweite Kugel war Schokolade und ich mochte damals aus irgendeinem Grund kein Schokoladeneis. Ich war ein Bananeneis- und Zitroneneiskind. Später bei also raffinierteren Eissorten, wenn man die dann in Italien, war ich durchaus interessiert an Stracciatella. Wie gesagt, Pistazie. Hat sich dann bei mir tatsächlich der Geschmack bis heute durchgesetzt. Pistazieneis ist bis heute eins meiner Lieblingseissorten. Aber in Italien war es dann Malaga-Eis. Als wir zum ersten Mal Malaga-Eis entdeckt haben, auch die Lieblingseissorte meines Vaters, da geht nichts drüber. Ich liebe ja Rosinen sowieso. Aber diese Mischung aus Rumaroma, Rosinen und die gelbe Farbe, Eiscreme mit gelber Farbe ist sowieso etwas, das mich einfach auf einer, weil es ist die Farbe 2. Genau, die Farbe 2, ja. Das ist alles richtig. Und Malaga-Eis. Malaga-Eis, das ist für mich auch Italien. So schmeckt Italien, so schmeckt Malaga-Eis, wenn ich mich an etwas erinnern soll, was für mich Italien, was für mich Lignano, den Urlaubsort an der Adria, wo wir waren, und die Strandwasser. Hoppla, Entschuldigung. Ich habe gerade mein Mikro verloren. So, das war nicht so geschickt. So, wenn irgendetwas für mich Italien und Strandbar. Hallo. Gefährlicher Radfahrer. Sagt dann, es ist Malaga-Eis. Denn Malaga-Eis in der Strandbar von Lignano. Ich glaube, das ist auch eine sehr kollektive Erinnerung. Unsere ganze Familie dürfte die wahrscheinlich haben. Ich glaube, wir stehen alle auf Malaga-Eis. Ich muss mal rumfragen, wenn ich demnächst wieder zu Hause bin, ob mein Vater und ich die Einzigen sind. Aber ich glaube, Malaga-Eis mögen wir alle gerne. Na, auf jeden Fall, am selben Tag vorgestern dachte ich mir, also als ich mir dachte, ach guck mal, die haben ihre Zeugnisse und zum Abschluss kriegen sie jetzt noch ein Eis. Weil vielleicht sind die Zeugnisse ja nicht so gut ausgefallen, dann brauchen die ein bisschen Trost, aber vielleicht sind sie auch gut ausgefallen, dann kriegen sie noch eine Belohnung. Auf jeden Fall ist es so ein schöner letzter Schultag, dann freuen die sich und lieben ihren Lehrer nochmal abgöttisch. Das tut dem Lehrer gut. Und dann gehen die nach Hause, dachte ich mir. Ist wahrscheinlich auch tatsächlich so gewesen in dieser Schulklasse, in dieser speziellen Schulklasse. Als ich am Zoo ankam, Viertelstunde später, war das nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie viele Schulklassen vor diesem Zooeingang aufgelaufen sind. Und immer noch eine. Und immer, wenn ich dachte, jetzt ist eine weg und dann ist die nächste rein. Ich dachte mal, gut, eine Schulklasse ist ja okay. Die verläuft sich da drin. Das geht auch. Dann wartest du jetzt ein bisschen, bis die drin ist. Und dann kam die nächste um die Ecke an. Und nochmal eine. Und nochmal eine. Ich dachte mir, hallo, letzter Schultag. Ihr habt jetzt eure Zeugnisse bekommen. Geht nach Hause. Bitte, ihr habt eure Zeugnisse. Was wollt ihr denn jetzt noch einen Wandertag machen? Könnt ihr nicht einfach die verdammten Kinder nach Hause schicken? Müsst ihr mit denen jetzt noch in den Zoo? Was soll das? Es ist ehrlich üblich, ist das Usus, dass Schulklassen am letzten Tag vor oder nach, ich weiß es nicht, was da der Ablauf ist, vor oder nach der Zeugnisvergabe noch in den Zoo mit denen zu gehen. Und das heißt, ja, ich meine, letzter Schultag, was macht man so mit den Kindern die ganze Zeit? Unterricht kann man ja nicht mehr. Stadt, Land, Fluss spielen ist auch öde. Keine Ahnung, ob noch Schulgottesdienste abgehalten werden. Da würde ich den Zoo auch ganz ehrlich vorziehen. Schulgottesdienst war früher in meiner Erinnerung echt das Schlimmste, das ist wirklich der absolute, um mal geflissentliches Vokabular zu benutzen an dieser Stelle. Also ehrlich, um zu zeigen, humanistische Bildung. Ne? Ich habe Abitur, ich kenne intelligente Wörter wie das war der Schulgottesdienst, ökumenischer den wir auch gerne geschwänzt haben. Komischerweise war es sehr viel schwerer, Schulgottesdienste zu schwänzen in unserer Schule zu meiner Jugendzeit, als Unterricht zu schwänzen. Unterricht war schwerer zu schwänzen. Schulgottesdienste wurden mehr kontrolliert. Eigenartig. Weiß nicht warum. Wo sind wir denn eigentlich damals so überall hingewandert? Das weiß ich nicht mehr. Habe ich mir dann überlegt. Ich bin dementsprechend auch nicht mehr in den Zoo an dem Tag, sondern eben erst dann einen Tag später, gestern, wunderschön leer, nur ein bisschen verregnet und habe ein paar nette Zeichnungen gemacht, die ich auch wie üblich wieder entweder in den Scheiße, wenn ich einmal damit anfange, die Versprecher zu zelebrieren, dann die ich entweder in den Shownotes verlinken werde zu meinem Tumblr, zu meiner Tumblr-Seite oder in den auf den Beitrag ins Beitragsbild bei In der Vision stellen werde. Es sind jetzt keine großartigen Zeichnungen. Ich merke schon, dass ich wirklich, wirklich ganz stark aus der Übung bin, was meine Zeichnerei angeht. Warte mal ganz kurz, kleinen Moment. Okay. Ich musste gerade mal testen, ob die Aufnahme noch funktioniert oder ob ich gerade eben mit dem Mikro, das mir runtergefallen ist, noch das Kabel aus dem Aufnahmegerät gezogen habe. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Naja. Aber es ist schön, wieder zu zeichnen und wieder Spaß dran zu haben. Und dafür, dass mir die Zeichnungen eigentlich alle nicht so richtig gefallen, weil ich weiß, dass ich es besser kann, gefallen sie mir doch ganz gut. Und ich bin nicht direkt stolz drauf, aber ja, ich zeige sie trotzdem. Das ist auch so eine alte Gewohnheit. Ich habe was gezeichnet, dann zeigt man es mal ein bisschen rum und stellt es irgendwo ins Internet, damit es noch zwei Leute mehr sehen können. Ich glaube, mehr dürfte wahrscheinlich auch nicht. Ein halbes Dutzend Augen mehr drauf schauen können. Nun ja, wo waren wir denn früher? Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Erinnerung mehr, außer dass, das habe ich auch schon mal hier im Podcast an irgendeiner Stelle erzählt, ich mal in der Grundschule in Bad Brückenau war, in der Saline. Ihr habt vielleicht die Folge aus der Brückenauer Saline mal gehört. Das weiß ich noch. Und dass ich dort eine Rehgeburt, das habe ich auch kürzlich erzählt, gesehen habe. Das war der eine Wandertag, Schulausflug, an den ich mich erinnern kann. Schulausflug, Klassenausflug. Ansonsten, wo gingen denn im Gymnasium die Wandertage hin? Klassenfahrten, das weiß ich noch. Das war, in der Oberstufe München, Berlin und Paris. Also ich weiß es noch, aber ich muss zugeben, dass meine Erinnerungen da sehr, sehr schwammig sind. Zum Teil, was auch daran lag, dass, nun ja, wir waren halt in dem Alter, wo man gerne mal sich am nächsten Morgen nicht mehr so richtig daran erinnern konnte, was man in der Nacht vorher eigentlich so alles so gemacht hat. Und unsere Lehrer und Lehrerinnen, die wir da dabei hatten, haben da auch nicht immer unbedingt die besten Vorbilder abgegeben. Ich erinnere mich an die Fahrt nach Berlin, wo wir mit unserem begleitenden Lehrer in irgendeiner Kreuzberger Kneipe um die Wette Tequila gesoffen haben. Also, naja, schwamm drüber. Aber mit einem anderen Lehrer, muss ich mir überlegen, wer war denn das? Namen kann ich jetzt hier eh nicht nennen. Da war also der einzige Wandertag, an den ich mich tatsächlich erinnere, den wir da hatten, außer doch im Winter hatten wir, gab es mal so einen großen Schulwintersport-Wandertag, wo die ganze Schule für einen Tag in die Rhön verfrachtet wurde und die einen zum Skifahren, die anderen zum Langlauf, da war ich dabei, und die anderen zum Rodeln, die weder das eine noch das andere konnten. Das war toll. Im Winter, dick verschneit, großartig. Wirklich, wirklich ganz großartig. Aber ein Sommerwandertag, ich erinnere mich an irgendeinen Wandertag, der irgendwo im Nirgendwo mit einem Sonnenstich für mich geendet hat. Da kann ich mich aber auch nur noch an den Sonnenstich erinnern. Und dann an einen Wandertag in der Mittelstufe, dann müssen wir mal überlegen, welche Klasse war denn das? Das müsste die 9. gewesen sein. Die neunte Klasse, als unser Klassenlehrer ganz offensichtlich keine Lust hatte, irgendeinen größeren Wandertag zu planen, wir einfach von der Schule zu ihm nach Hause gewandert sind. Das ging irgendwie durch Parks und am Stadtrand entlang und dann bei ihm zu Hause Alfred Hitchcocks Psycho angeschaut haben. Ich glaube, irgendwie eine große Kiste Limo. Wir saßen dann da. Die Klasse war nicht übermäßig groß. Ich weiß nicht, so 20, 24 Leute bei dem Lehrer im Wohnzimmer. Da haben wir uns Psycho angeschaut. Ich würde mal sagen, der pädagogische Nutzen war durchaus da. Denn Alfred Hitchcocks Psycho ist ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Der sollte auch, finde ich, durchaus, der dürfte auch in den Lehrplan aufgenommen werden. Ich hätte den nur irgendwie eher in den Kunstunterricht oder vielleicht in den Englischunterricht oder irgendwohin verfrachtet, aber nicht unbedingt in den Wandertag. Aber bitte, es scheint dem Lehrer, der Karriere des Lehrers nicht geschadet zu haben. Der hat später noch einen höheren Posten in der Hierarchie eingenommen und uns hat es auch nicht geschadet. Das war immerhin das erste Mal, dass ich mit Alfred Hitchcocks Psycho in Berührung gekommen bin. Bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Und jedes Mal großartig, den Film zu sehen. Und jedes Mal denke ich immer noch dran, in der Duschszene an das dumme Gekicher und Gegacker von 24 Teenagern und der nicht ganz wiedergebbaren, unqualifizierten den Kommentaren unseres Klassenlehrers über die Kameraführung in der Duschszene. Die Kamera immer etwas zu hoch gehalten. Okay. Es waren die 90er. Man sollte da eigentlich nicht drüber lachen. Das ist nicht so nett. Aber bitte, wir haben, es hat durchaus den Humor von 24 Teenagern mitten in der Pubertät getroffen. So. glaube, ich bin jetzt gerade von genügend SpaziergängerInnen und JoggerInnen blöd angeschaut worden. Ich werde mich jetzt weiter begeben. Ich werde mich jetzt auf den unbequemen Sattel meines Fahrrads schwingen. Ich glaube, das liegt nicht so sehr an dem Sattel, obwohl, ja, der ist schon unbequem. Ich bräuchte mal einen neuen. Aber die Dinger sind so scheiße teuer. Billiger, da kann ich auch gleich den behalten. Der sieht ungefähr genauso aus wie mein Arsch, wenn ich mir dieses riesige Leder da anschaue. Wunderschön. Mit diesem Bild entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Vergnügen daran. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Macht's gut und habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ach ja, und übrigens, die Schnecke hat aufgegeben. Sie hat sich in ihr Gehäuse zurückverzogen, klebt da jetzt auf dem Stamm an ungefähr, ich würde sagen, etwas mehr als einem halben Meter Höhe und schläft. Das hat sie verdient, denn es war anstrengend. Und wahrscheinlich ist ihr jetzt auch schwindelig, weil sie so hoch oben ist, die arme Schnecke. Aber das hat sie sich selber zuzuschreiben. Kein Mitleid mit der Schnecke, sondern nur reine Bewunderung. Ich werde ein Foto davon machen und es festhalten für die Nachwelt. Denn so bin ich.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.